Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Aus dem Nichts ein Paradies. Ja, das ist dann da. Vorher war es nicht da, jetzt ist es da. Und mit welcher Urgewalt und mit welcher Kraft und mit welcher Freude das sozusagen vonstatten geht, das kann ja Menschen nur beeindrucken und sprachlos machen. Ja? Das fängt ja an, da das Licht und die Tiere und die Pflanzen und da sozusagen alles der Reihe nach, ja, gewaltige Schöpfungsakte, die da passieren, ja. Das ganze Universum wird mal eben in einem Satz abgehandelt, da steht einfach nur dazu auch alle Sterne. Bam, ja. Milliarden von Sternen mit einem Satz einfach da, ja. Und alles neu, alles völlig neu und in einem wahnsinnigen und irrsinnigen Schöpfungswillen und in einer Freude und Kreativität macht Gott diese ganzen Sachen und in diese ganze Geschichte rein kommt dann plötzlich noch ein Paukenschlag, der Mensch. Etwas völlig Neues schon wieder, ja, was es nie gegeben hat. Und weil der Mensch alleine nicht so gut klarkommt, kommt einfach noch ein Mensch hin. Und zwar nicht ein neuer, also ein anderer dann auch wieder direkt. Ja. Es sind ja zwei. Die Mediziner sagen ja bis heute noch Frauen, Spezies Mensch als Männer und nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen anders. Ja. Weil die so unterschiedlich sind, wenn man anfängt, die genau zu betrachten. Also es ist eine unglaubliche Kreativität und ein unglaublicher Schöpfungswille, der da passiert. Und am Ende steht ein fantastisches Paradies, in dem alles seinen Platz hat und in dem alles geordnet ist. Und wenn ich mich heute so in der Welt umschaue, dann finde ich eigentlich nur noch an einer Stelle häufig die extreme Kreativität. Und das sind Kinder. Ja? Das ist ja auch der Grund, warum ich Erziehungswissenschaftler geworden bin. Jeder, der Kinder hat, weiß, Kinder sind extrem zerbrechlich. Aber jeder, der Kinder hat, weiß auch, Kinder sind eine Schöpfungsurgewalt. Ja. Die Rollen nehmen auch manchmal einfach her und drehen von rechts und alles auf links rum. Ja. Und niemand, kein Mensch auf der Welt erfindet sich so beständig und krass neu wie Kinder. Ja. Kinder sind schon nach einem Jahr nicht mehr die gleichen, hat man den Eindruck. Ja, mit dieser unglaublichen und dieser unbändigen Kraft und Energie auch, die die irgendwie haben. Ja. Da kommt so richtig der Schöpfungswille Gottes raus. Und deswegen sagt Gott ja auch, ihr sollt werden wie die Kinder. Ja. Das entspricht sozusagen meinem Wesen. Der Neumacher wünscht sich auch Menschen, die Neues machen und die sich auch immer wieder neu erfinden. Und dieser schöne Zustand, dieser paradiesische Zustand, den Gott da geschaffen hat, der hätte ja bleiben können und der wäre so schön gewesen, wenn der Mensch dieses Gleichgewicht nicht zerstört hätte. Das ist ja das, was wir dann weiter in der Bibel lesen. Der Mensch fängt an, das Gleichgewicht zu zerstören, indem er anfängt, Dinge zu verdrehen. Ja? Da werden plötzlich anstatt Menschen Dinge geliebt. Ja? Und Menschen werden benutzt wie Dinge stattdessen. Völlig verdreht. Da werden sozusagen, wo wir hätten einander lieben sollen, fangen Menschen an, sich selbst zu lieben, an völlig deplatzierten Stellen, wo sie eigentlich eher geben sollten. Und da, wo sie sich eigentlich selber lieben sollten, um sich vernünftig zu schützen, da verschleudern sie sich regelrecht billig irgendwie an andere für Nichtigkeiten. Ja? Und der Neumacher, der scheint ja ohnehin aus dem Rennen zu sein, denn von dem Neuen ist da ja schon nicht mehr viel da in dieser Schöpfung. Der Lack ist sozusagen ab. Ja, die Menschen sind gefallen, auch die Natur ist sozusagen, wird abgewirtschaftet. Und wenn man sich rumguckt, dann scheint das Neue an der Welt eigentlich, da ist nichts mehr neu, da ist nichts mehr schick. Das ist sozusagen alles jetzt im Verfall begriffen. Und was auf Ewigkeit angelegt war, das ist jetzt vergänglich geworden. Das geht sozusagen zugrunde. Und die Menschen damit. Und wir wissen alle, dass das so ist, wenn wir in die Welt umgucken, dass das eine Welt ist, die im Verfall begriffen ist, dass Dinge nicht gut laufen. Und wir wissen alle von uns selber, dass wir auch schon diese Verdrehungen in unserem Leben manchmal hatten, wo wir Menschen nicht behandelt haben, wie wir sie hätten behandeln sollen, wie wir uns selbst nicht behandelt haben, wie wir uns hätten behandeln sollen, wo wir Dinge nicht sinnvoll gemacht und im Gleichgewicht behalten haben. Das geht jedem Menschen so. Und damit wäre die Sache eigentlich zu einem schlechten Ende gekommen, gut angefangen und schlecht zu Ende gebracht sozusagen. Aber der Neumacher wäre ja nicht der Neumacher, wenn er nicht, und wie man sich das schon denken könnte, wenn der Neumacher einen Plan fasst, dann besteht er darin, alles neu zu machen. Ja, das ist sozusagen der zweite Ansatz. Ich habe eine Welt gemacht, der Mensch hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht, jetzt mache ich sie neu. Ja. Der Neumacher setzt also an, wälzt zum Rückschläge, es gibt eine Menge Zwischenstufen, es gibt eine Menge hin und her. Und so ziemlich in der Mitte der Bibel, in Jesaja 43, 18, 19, lesen wir dann, denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene, seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Das erinnert ja nun sehr an das, was wir am Anfang gelesen haben. Eine Einöde, in der dann wieder Leben entsteht sozusagen. Ja? Und das Alte, das soll vergangen sein, das soll vergessen werden. Und das ist eine Zukunftsvision. Und sozusagen die Ankündigung, es wird eine Lösung geben. Es wird keine Zwischenschritte mehr geben, es wird keine Ansätze und Absätze mehr geben, sondern es soll endgültig eine Lösung geschaffen werden. Und das macht auch der Kontext dieser Stelle in Jesaja deutlich. Es geht nicht nur jetzt für das Volk Israel in der damaligen Zeit irgendwie um eine Lösung, sondern es geht um eine grundsätzliche Lösung für alle Menschen, alle Völker und alle Zeiten. Ja, das wird hier angekündigt im Jesaja-Brief. Ja. Und darauf warten Menschen seit dieser Zeit sehnsüchtig, dass die Welt wieder in Ordnung kommt, dass sie wieder in Ordnung kommen, dass wir den Zustand des Gleichgewichts wieder erreichen, der irgendwann mal vorgesehen war. Und dann lesen wir am Ende der Bibel, in der Offenbarung, in Kapitel 21, Vers 5 und 6, darauf sagte der, der auf dem Thron saß, das ist der Neumacher, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und hier wird genau das deutlich. Ja? Sozusagen, wir sind schon in der Zukunft, ja? Und in der Zukunft wird der Satz fallen, es ist erfüllt. Ich habe alles neu gemacht. Oder siehe hier, ich mache alles neu. Es ist jetzt wieder gut. Es ist jetzt fertig. Wir haben den Weg zurückgefunden. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, zu sagen, so stellt sich der Neumacher hier auch dar, ich bin der Ursprung, ich habe das ursprünglich alles geschaffen und ich bin aber auch das Ziel. Ich löse das alles am Ende endgültig, aber auch wieder. Und zwischen diesen beiden Dingen spannt sich alles auf. Auch unser Leben heute, denn wir leben ja dazwischen. Ja, die ursprüngliche Welt ist schon geschaffen, die neue ist aber noch nicht da. Das ist genau die Zeit, in der wir leben. Und wie macht er das? Diese neue Welt, auch wieder etwas völlig Neues. Der Neumacher macht einen neuen Menschen. Er selber gibt sich nämlich eine menschliche Existenz, etwas, was vorher auch noch nie vorgekommen ist und was völlig neuartig ist und was sozusagen, wenn man darüber nachdenkt, auch wieder ein fantastischer Schöpfungsakt ist. Ja? Da wird ein neuer Mensch gemacht und dieser neue Mensch, der stirbt am Kreuz, um alles neu zu machen und wird dann wieder auferweckt. Er steht wieder auf und ist der erste Mensch einer neuen Schöpfung, an dem sich jetzt sozusagen alles orientieren kann. Das ist der Plan. Und wenn Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht, dann bezieht er sich damit quasi schon direkt auf das, es ist erfüllt in der Offenbarung. Sozusagen dieses, es ist erfüllt, das noch kommen wird, das wird eingeleitet von Jesus, der am Kreuz dann sagt, es ist vollbracht, jetzt habe ich es gemacht, es ist getan, ja, und jetzt wird der Rest noch kommen. Warum wählt der Neumacher diesen Weg? Warum muss er selber am Kreuz sterben? Ich glaube, dass wir das niemals so ganz hundertprozentig verstehen können, weil es, glaube ich, ein Schöpfungsakt ist. Und wenn man dem Neumacher über die Schulter guckt, während er Dinge erschafft, dann versteht man das als Mensch nicht wirklich in der Tiefe. Man kann so ungefähr vielleicht mitkommen gedanklich, aber was da genau passiert, das verstehen wir nicht, weil es ja göttlich sozusagen. Ja? Deswegen glaube ich, werden wir auch das Kreuz und die Auferstehung nie wirklich bis ins Detail verstehen, solange wir nicht neu sind. Aber ich glaube, zwei Dinge sind hier ganz entscheidend, warum der Kreuzestod kommt. Das eine ist, wir müssen verstehen, dass neu gemacht werden bedeutet, dass etwas Altes sterben muss. Wir können nicht neu werden, ohne dass etwas Altes sterben muss. Das zeigt uns Jesus am Kreuz. Die Konsequenz dafür, dass wir neu gemacht werden können, ist der Tod. Ja. Das zweite ist, wenn wir einen Platz in der neuen Welt haben können oder wollen, die Gott gemacht hat, dann können wir nicht als alte Menschen rein. Es geht nicht. In der neuen Welt ist kein Platz für alte Menschen. Ja? Und was wir am Kreuz sehen können, ist die Konsequenz, die das haben wird, wenn wir die alten Menschen bleiben. Dann wird das unser Schicksal sein. Wir müssen neu werden, wenn wir einen Platz in der neuen Welt haben wollen. Die alte Welt ist angezählt. Sie wird vergehen. Es kommt eine neue, eine endgültige Lösung. Sind wir Teil dieser Lösung? Oder sind wir nicht Teil dieser Lösung? Das ist die Frage, die sich am Kreuz auch stellt. Und insofern macht das Sinn. Paulus, ein auch ziemlich spektakulär Neugemachter sozusagen, hat verschiedene Dinge dazu geschrieben. Er schreibt im Kolosserbrief in Kapitel 1, er, also Jesus, ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Und an anderer Stelle schreibt er im 2. Korintherbrief, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen oder ist im Werden begriffen sozusagen. Und Jesus selber sagt über das Neugeborenwerden in Johannes 3, ich sage dir, sagt er zu Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Oder man könnte auch sagen, kann er kein Teil davon sein. Wenn du nicht neu geboren wirst, kannst du kein Teil davon sein. Und das ist ja nun doch eine sehr, sehr klare Sprache. Ja? Wir leben in einer Schöpfung, die der Mensch aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Gott hat sich einen guten neuen Plan überlegt. Und dieser Plan, und da können wir alle dankbar sein, besteht nicht dafür, alles wegzutun, was jetzt ist und woanders neu anzufangen, das wäre ja auch neu, sondern die jetzt da sind, seine Menschen, die er liebt, zu verändern, damit sie in der neuen Welt auch einen Platz haben. Das ist der Plan. Und dafür hat er Jesus ans Kreuz geschickt, damit wir verstehen, dass das notwendig ist und dass es möglich ist. Denn in der Auferstehung von Jesus Christus sehen wir ja, dass wir neu werden können. Dass es möglich ist, dass jemand neu geboren wird. Das sehen wir ganz deutlich. Und das sagen wir, oder das lesen wir auch in der Bibel. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn du noch nicht neu gemacht worden bist, dann ist es höchste Zeit. Das ist die Botschaft, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Jeder Mensch muss neu gemacht werden durch Jesus Christus. Und wenn du noch nicht neu gemacht worden bist, dann ist es höchste Zeit. Du musst neu gemacht werden, sonst wird dein Platz, den Gott für dich in seiner neuen Welt vorgesehen hat, leer bleiben. Und du weißt nicht, wie lange dir Zeit dafür noch bleibt. Denn diejenigen, die Gott schon neu gemacht hat, die Christen, beten jeden Tag dafür, dass diese Welt zügig und schnell zu einem Ende kommt und Gottes neue Welt anbricht. Jetzt gerade beten Christen auf der ganzen Welt dafür und wir werden nachher auch dafür beten, dass diese Welt, so wie wir sie kennen, endet und Gottes neue Welt anfängt. Am besten heute noch. Am besten kann ich nicht mal meine Predigt noch zu Ende führen, sondern das soll direkt passieren. Ja? Du weißt nicht, wie lange dir noch Zeit bleibt, diese Entscheidung rauszuschieben. Und deswegen ermutige dich und bitte ich dich, wenn du noch nicht neu gemacht bist und wenn du Gott noch nicht gesagt hast, ich möchte einen Platz in deiner neuen Welt haben und ich bitte dich um Veränderung, mach mich neu, dann ist heute für dich der Tag, an dem du die Gelegenheit hast. Jetzt weiß ich aber natürlich auch, dass hier zahlreiche Leute sitzen, die das schon gesagt haben und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch noch ein paar Hinweise geben zum Lebenswandel für die schon Neugemachten, sozusagen. Ja? Erstens, Neugemachte lassen sich beständig erneuern. Wenn ich heirate, dann bin ich ja auch nicht fertig in dem Moment, wo ich das Eheversprechen gegeben habe. Sage ich ja nicht, jetzt bin ich verheiratet, ich habe Ja gesagt, damit ist die Sache erledigt. Sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Natürlich bin ich jetzt verheiratet, aber jetzt fängt es ja überhaupt erst an. Jetzt kommen, wenn es gut läuft, 50, 60 oder noch mehr Jahre Ehe mit jeder Menge Arbeit und jeder Menge Höhen und Tiefen und schönen Momenten und auch Herausforderungen und ziemlich viel Arbeit, die ich auch in diese Beziehung investieren muss. Und das ist sozusagen, natürlich ist das Eheversprechen der Anfang der ganzen Geschichte und es ist auch ein extrem wichtiger Moment, weil es die Basis ist für alles, aber es ist auch der Anfang und nicht mehr. Ja? Und jeder, der verheiratet ist, weiß, man kann eine Ehe ganz schön schnell in den Sand setzen, wenn man sich darauf ausruht an dieser Stelle. Und das gilt für uns doch auch. Wir sind Neugemachte, aber es reicht ja nicht einmal, diesen Willen zur Veränderung zu haben. Einmal zu sagen, Gott, ich sehe, ich brauche Veränderung von dir, bitte mach mich neu und dann habe ich dieses Erlebnis, ich erlebe, Gott macht mich jetzt neu, er nimmt mich an, ich habe einen Platz in seiner neuen Welt. Und was ist jetzt als nächster, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, ich mache weiter. Ich erneuere mich jeden Tag oder ich lasse mich jeden Tag erneuern, müsste man sagen. Und ich strebe danach, immer weiter erneuert zu werden. Und warum mache ich das? Weil ich jetzt ein Nachfolger bin von dem Neumacher. Und der Neumacher macht nun mal Dinge neu. Und er macht auch mich neu. Und er will mich auch neu machen, jeden Tag. Und das darf ich nicht aufhören, nur weil ich mich irgendwann mal entschieden habe. Und das geht schnell. Das geht sehr schnell, dass man aufhört, irgendwann damit, sich neu machen zu lassen. Und deswegen möchte ich dich auch heute Morgen fragen, wann hast du das letzte Mal so richtig den Eindruck in deinem Leben gehabt, dass du Veränderung brauchst? Ja? Das geht schnell, dass man dieses Gefühl überhaupt nicht mehr hat, weil man denkt, es läuft doch, alles tutti. Ja, worum? Ja, vielleicht gelegentlich so ein paar Sachen, okay, jetzt habe ich ein bisschen zerstreut, könnte mehr Konzentrationsfähigkeit brauchen oder so. Darum geht es doch hier nicht, sondern es geht darum, dass ich wirklich substanziell merke, oh, bei mir sind noch Sachen, ich lebe hier noch in dieser Welt, in meinem alten Körper, unter alten Leuten, also sozusagen unter dem alten Menschen, die um mich rum sind, die sich nicht haben neu machen lassen, ja, und die Gott auch gar nicht interessiert. Und jetzt hat das doch Wirkung auf mich und ich bin auch nicht am Ziel. Ich muss weitermachen, ich muss mich immer erneuern lassen. Ja? Und ich möchte dich bitten, darüber nachzudenken heute, wie steht das bei dir? Dieses brennende Verlangen, neu zu werden, sich zu verändern, neue Dinge zu erschließen, Neues zu lernen, schlechte Dinge abzustellen in deinem Leben, neue Erfahrungen mit Gott zu machen. Das ist eine extrem wichtige Triebfeder. Wenn wir die als Christen verlieren, dann ist der Ofen schnell aus für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde. Und auch als Gemeinde brauchen wir das. Ja? Eine Gemeinde muss sich entwickeln, eine Gemeinde muss wachsen. Wenn eine Gemeinde in den Stillstand kommt, ist das ihr Tod. Immer. Und einfach mal als Beispiel, vielleicht denken ja hier so einige, wir als Gemeinde bewegen uns nicht genug. Ja? Manchmal denke ich das auch, aber manchmal denke ich auch, nee, das stimmt einfach nicht. Als kleines Beispiel möchte ich euch mal erzählen, was mir letztes Mal so bewusst geworden ist. Ich weiß noch, vor vielleicht 10 Jahren oder so, ne, wie der Gottesdienst hier war. Wir saßen in geordneten Reihen und alle haben gesessen, dann haben wir gesungen und alle haben gesessen. So. Und ich habe manchmal gedacht, möchte jetzt aufstehen, ja, möchte jetzt gerne die Hände heben beim Lobpreis. Und es war schwierig, weil es hat keiner gemacht. Ja, und manchmal kam es tatsächlich vor, dass da war ich der Einzige, der aufgestanden ist im ganzen Gottesdienstsaal. Und mein Herz hat so richtig geklopft, weil ich gedacht habe, ich bin der Einzige, was denken die jetzt alle? Und die gucken alle so und so. Ja. Und es hat richtig Mut gebraucht, aufzustehen überhaupt, um das zu machen. Und dann manchmal, wenn es Glück hatte, sind noch 2 andere irgendwo aufgestanden, auf der anderen Seite, hinten der Gemeinde oder so. Ja? Und schaut doch mal, wie es jetzt ist, wie sich die Gemeinde verändert hat. Ja? Nicht nur die Sitzordnung hat sich verändert, sondern in diesem, zumindest in diesem Bereich, herrscht auch in unserer Gemeinde heute ein Geist der Freiheit, wo jeder einfach aufstehen kann und den Herrn anbeten kann, wenn wir singen, so wie ihm das gefällt. Ja, manche stehen auf, manche bleiben sitzen, manche knien sich sogar hin. Ja? Und es ist schön. Und es ist frei und es ist gut. Und ich würde sagen, da haben wir als Gemeinde uns entwickelt und da haben wir Freiheit erschlossen. Und das können wir in vielen Bereichen machen. Ja? Denn eine Gemeinde, in der sich jeder verändert, kann ja nicht gleich bleiben. Ein Leib, in dem jeder Körperteil sich verändert, kann nicht der gleiche sein. Veränderung kommt fast automatisch, wenn jeder von uns sich daran macht, sich selbst immer wieder zu erneuern. Der zweite Punkt, Neugemachte sind bereit für Neues. Es geht ja nicht nur um innere Erneuerung, manchmal geht es auch um äußerliche Erneuerung. Und auch hier möchte ich dir die Frage stellen, wann hast du eigentlich das letzte Mal in deinem Leben ernsthaft irgendeine größere Veränderung erwogen oder gar durchgeführt, die nicht sowieso passiert wäre? Ist ja klar, ne? Also wenn man, weiß ich nicht, was in Rente geht, da kann man sich jetzt nicht gegen wehren, das ist eine große Veränderung, aber das ist ja, würde ich mir jetzt nicht als Innovationspotenzial irgendwie auf die Stirn schreiben. Aber wann hast du das letzte Mal etwas angestoßen? Ja? Ich meine, wir sind Nachfolger des Neumachers. Das heißt, irgendwie ist da auch Innovation vielleicht manchmal angesagt und das passiert auch wieder sehr schnell, dass wir uns im Bestehenden einrichten und nicht realisieren, dass das Bestehende das Vergehende ist. Alles, was wir in dieser Welt haben, vergeht. Das sagt Jesus auch an verschiedenen Stellen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, uns darin einzurichten, sondern unsere Aufgabe ist es, nach vorne zu gehen und uns nicht belasten zu lassen von diesen Dingen. Und deswegen möchte ich dich heute an dieser Stelle auch hinterfragen, ja? Wie steht das bei dir? Bist du offen, bist du bereit für Neuerungen in deinem Leben? Nicht um ihrer selbst willen oder weil immer was Neues kommen muss, sondern weil Gott auch derjenige ist, der Neuerungen manchmal einfach macht und auch manchmal sich aber von dir wünscht. Und dann ist die Frage, hören wir zu, gehen wir mit, sind wir bereit dafür? Wäre das nicht eine komische Situation, wenn wir so damit beschäftigt sind, dem Herrn dafür zu danken, was wir alles haben, dass wir gar nicht zuhören, dass er uns sagt, dass wir das eigentlich schon alles hätten abgeben müssen? Das wäre doch verrückt, oder? Ich glaube, in meinem Leben ist das aber manchmal so. Ja, ich freue mich so über die ganzen Dinge, die ich habe und nehme gar nicht überhaupt wahr und nehme gar nicht bewusst wahr, dass es vielleicht schon lange an der Zeit gewesen wäre, sie abzugeben oder sich neue Dinge zu suchen. Ja? Wie ist das bei dir? Der dritte Punkt. Neumacher streben genau aus diesem Grund auch nicht nach Anerkennung und Wohlstand. Anerkennung und Wohlstand sind tolle Dinge. Deswegen streben ja fast alle Menschen danach. Ja? Aber die Bibel warnt uns an vielen Stellen auch immer wieder davor. Sie sind auch gefährlich. Warum? Nichts tötet den Geist der Neuheit sozusagen schneller als Anerkennung und Wohlstand. Denn je erfolgreicher ich bin, desto weniger bin ich geneigt, mich zu hinterfragen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und je mehr ich mitschleppe, desto schwieriger kann ich den Kurs korrigieren. Wer viel hat, der kann auch viel verlieren und sorgt sich viel darum. Wer nicht viel hat, der ist flexibel. Wer nicht viel Anerkennung hat und nicht viel im Mittelpunkt steht, der kriegt vielleicht eben nicht so diese positiven Gefühle, aber der muss sich auch viel weniger Gedanken darum machen, was die anderen wohl sagen, zu dem, was er da so tut. Der kann auch freier agieren. Der kann unbeschwerter agieren. Und ich merke das selbst bei mir auch immer wieder. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt vor zwei Jahren Schulleiter geworden und Beamter gleichzeitig. Also ich war vorher angestellter Lehrer, jetzt bin ich verbeamteter Schulleiter. Und das ist jetzt kein Geheimnis, das muss man sich kann man im Internet ja einfach nachschlagen, im öffentlichen Dienst. Verbeamtete Schulleiter verdienen schon ganz gut, muss ich schon sagen. Und jetzt habe ich erheblich mehr Geld zur Verfügung als früher und ich merke, wie mich das anfängt zu belasten. Ja? Weil die Frage immer ist, was machst du jetzt mit diesem Geld? Du brauchst dieses Geld nicht zum Leben. Vorher bist du mit viel, viel weniger zurechtgekommen, ja? Aber jetzt hast du das Geld. Was machst du damit? Steckst du das in deinen Urlaub? Ist ja auch mal schön, mal einen teuren Urlaub machen, ne? Oder in die Haussanierung, macht ja Sinn, Wärmedämmung und Ökologie und so, ne? Oder neues Auto, endlich mal die kleine Rostkarre loswerden, so ungefähr, ein schönes Auto kaufen an dieser Stelle. Was machst du mit diesem Geld jetzt? Ja, plötzlich habe ich das Problem, dass ich mich entscheiden muss. Vorher hatte ich gar nicht so vielleicht viele Möglichkeiten, Dinge zu entscheiden. Ich habe irgendwie die notwendigen Ausgaben gedeckt und dann war so ein bisschen was übrig, okay. Aber jetzt ist einiges übrig und ich merke, es ist schwierig. Und ich an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich vielleicht auch mal mit Leuten ins Gespräch gehen, die noch viel mehr Geld haben als ich, wie sie das so machen. Ich habe ja nie mit Leuten darüber sprechen müssen, aber jetzt merke ich, ich bin jetzt wahrlich nicht reich, ja, aber ich merke, mich drückt das schon Und was machen denn Leute, die richtig viel Geld haben? Ja? Also Geld, Wohlstand, Anerkennung, das nötigt uns auch bestimmte Dinge auf. Ja? Und deswegen möchte ich euch nochmal an dieser Stelle ermutigen, strebt nicht danach. Und wenn sie euch hingelegt werden, dann seid euch bewusst, dass sie auch mindestens genauso eine große Gefahr sind wie ein Geschenk. Alles andere wäre naiv an dieser Stelle. Und lasst uns uns immer wieder bewusst machen, liebe Geschwister, wenn ihr Geld übrig habt, ich will jetzt nicht sagen, dann müsst ihr es spenden, ne? Aber es gibt, das sagt die Bibel auch wieder, einen unvergänglichen Schatz im Himmel, den können wir uns nicht erkaufen durch Geld, aber wir können gute Dinge damit tun. Wir können durch unser Geld Anteil haben an guten Werken, die Ewigkeitscharakter haben. Ja? Oder wir investieren das ins Bestehende, was aber Vergehendes ist. Ja, wir sind zwischen diesen beiden Perspektiven aufgerufen, weise zu agieren. Und auch da möchte ich euch ermutigen und vielleicht auch ermahnen, euch nicht euren Geist der Innovation und unseren Geist der Veränderung ersticken zu lassen von dem Wohlstand, den ihr bereits habt. Denn wir alle in Deutschland haben ein relativ hohes Wohlstandsniveau. Wir werden schnell erstickt. Und plötzlich ist klar, ich denke überhaupt nicht mehr darüber nach, ob ich vielleicht gehen soll, weil ich habe hier ein Haus. Zack, sitze ich in der Falle. Ne? Das geht schnell. Und klar, manche sind dann so und sagen, verkaufe ich halt mein Haus, aber das geht beileibe nicht jedem so. Der letzte Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist, Neugemachte sind unbequeme Menschen. Warum sind wir unbequeme? Weil wir zwei Dinge tun. Wir hinterfragen nämlich immer und wollen Veränderungen. Das finden nicht alle gut. Und wir sagen allen Leuten und sollen allen Leuten sagen, die noch nicht neu gemacht sind, dass sie neu gemacht werden müssen. Und das finden auch nicht alle Menschen gut. Ja, es hat Gründe, warum die Christen in der Welt verfolgt werden. Das sind nicht immer die angenehmsten Zeitgenossen. Die sagen nicht immer, es ist alles gut, so wie es ist. Sondern die sagen, ey, das geht so nicht, das muss neu gemacht werden. Ja? Und wer findet diese Botschaft nicht gut? Naja, alle, die davon profitieren, wie es jetzt gerade läuft. Und wir müssen auch mal ehrlich miteinander sein, die Botschaft, ich mache alles neu, die ist für manche Leute echt erschreckend. Es gibt viele Teile der Erde und vielleicht auch in Deutschland bestimmte Kreise, in denen würde die Ankündigung, ich mache alles neu, der schnellste Weg sein, eine Kugel in den Kopf zu bekommen. Politisch, metaphorisch und vielleicht manchmal sogar ganz real an dieser Stelle. Und deswegen ist das nicht immer leicht. Aber wir wissen ja, alle Menschen müssen neu gemacht werden und alle Menschen können auch neu gemacht werden. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns nicht müde werden, das auch zu sagen. Sagt allen Menschen, die noch nicht neu gemacht sind, immer wieder, dass sie neu gemacht werden müssen. Da gibt es charmantere und weniger charmante Wege, das zu sagen, das ist mir klar. Aber trotzdem müssen diese Botschaft alle Menschen hören, und zwar deutlich hören. Es bringt nichts, wenn wir diese Botschaft aus Höflichkeit so verklausulieren, dass sie keiner mehr versteht. Sondern wir müssen mit den Leuten ehrlich sein. Sie sitzen hier auf einer Zeitbombe, und diese Zeitbombe, die müssen sie entschärfen. Und das können sie tun, wenn sie sich für Jesus Christus entscheiden. Deswegen möchte ich euch ermutigen, das Evangelium immer wieder klar zu sagen und immer wieder deutlich zu sagen, ihr seid neu gemacht worden, ja, und ihr möchtet den anderen auch ermöglichen, neu zu werden. Erzählt ihnen eure Lebensgeschichte, wie ihr neu gemacht worden seid, und überzeugt sie, dass das dringend notwendig ist. Und seid nicht vielleicht auch hoffnungslos angesichts der Tatsache, dass es bei manchen Leuten so sehr, sehr schwierig aussieht, Veränderungen zu erwirken. Denn wir wissen, der Neumacher ist sehr gut im Dinge neu machen. Sehr gut. Ja. Er hat schließlich die ganze Welt aus dem Nichts geschaffen. Da ist ihm nichts unmöglich. Und auch die schwierigsten Leute können Veränderungen erfahren. Und deswegen möchte ich euch auch da Hoffnung machen und euch ermutigen. Der Neumacher ist immer noch in unserer Welt tätig, jeden Tag. Und lasst uns deswegen auch daran arbeiten, seine Bemühungen zu unterstützen, die Menschen und die Welt neu zu machen, indem auch wir dazu beitragen, die Welt und andere Menschen und uns selber auch immer wieder neu zu machen. Lasst uns aufstehen und beten. Und im Anschluss singen wir, und auch dazu könnt ihr, wenn ihr mögt, gerne direkt stehen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du uns deutlich gemacht hast, dass wir Veränderung brauchen und dass wir neu gemacht werden müssen. Ich danke dir dafür, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast und ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist und dadurch deutlich gemacht hast, dass du den Tod besiegt hast und dass Veränderung möglich ist und nicht nur eine Hoffnung. Du machst alles neu. Und darauf setzen wir alle unsere Hoffnung. Und wir wollen dich bitten, dass du uns diesen Geist der Erneuerung jeden Tag wieder mitteilst, dass wir immer wieder verstehen, dass wir einen Platz in deiner neuen Welt bekommen, wenn wir uns von dir neu machen lassen. Und dass es aber auch unsere Aufgabe ist, trotzdem jeden Tag zu schauen, wo du Veränderungen in unserem Leben haben möchtest und uns von dir erneuern zu lassen. Wir wollen dich auch bitten, dass wir allem, was diesem Geist der Erneuerung im Wege steht, den Kampf ansagen. Und immer wieder mutig und auch aber reflektiert vorangehen in unserem Leben und alles, was uns behindert, zur Seite wischen. Wir wollen dich aber vor allem bitten, Herr Jesus, dass du wiederkommst, dass du diese Welt neu machst, dass du deinen Prozess abschließt, den du begonnen hast, schon vor langer Zeit. Und wir glauben das vielleicht manchmal gar nicht immer, dass das heute passieren kann. Das scheint immer idealistisch und unrealistisch zu sein. Aber wir wissen, dass es sein kann und deswegen wollen wir dich auch heute wieder bitten, dass du heute wiederkommst. Und wenn du nicht heute wiederkommen willst, dann komm doch bitte bald, Herr Jesus, damit diese Welt ein Ende findet und damit du alles neu machst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.